Ja, herzlich willkommen zum philosophischen Abend im buddhistischen Zentrum und wieder mein üblicher Blick, ob es Gesichter gibt, die zum ersten Mal da sind. Ich habe so einen Gesichts-Alzheimer, ich kriege es nicht immer genau unterschieden, aber ich glaube, heute Abend ist so, dass wir alle schon mal gesehen haben, oder täusche ich mich, ist jemand heute zum ersten Mal da? Dann brauchen wir gar keine langen Vorreden, sondern können gleich einsteigen in den Abend. Wir machen es wie üblich mit einer kurzen Besinnung und dann gehen wir auf das Thema vom letzten Mal noch kurz ein, ob es da noch Fragen gibt, und dann steigen wir in das heutige. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Es gibt neben dem Atmen alles mögliche andere im Gewahrsein. Da sind Geräusche, Gedanken, Assoziationen, Empfindungen vom Körper. Aber der Fokus bleibt auf dem Atem. Was ist es, was da gerade des Atmens gewahr ist? Was ist es, was andere Empfindungen hat und was andere Gedanken hat und was zu den Gedanken wieder Gedanken hat? Was ist es, was wir Gewahrsein nennen? Dahinter zu kommen, ist der Schlüssel, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Den eigenen Geist zu verstehen, heißt, von nichts mehr getrieben zu werden oder gezwungen zu werden, sondern alles zu meistern. Und das ist das Ziel von heute Abend, den eigenen Geist besser kennenzulernen. Um selber uns von Leid befreien zu können, Glück zu erlangen und um fähig zu werden, anderen zu helfen. Wir sind thematisch gerade sozusagen in einem Hardcore-Thema der buddhistischen Philosophie. Man nennt es in der tibetischen Tradition das Nalanda-Curriculum oder die vier philosophischen Schulen. Es sind so stufenweise vertiefende Annäherungen an das, was wirklich, wirklich ist. An stufenweise Annäherung an die letztendliche Einsicht in die Natur des Geistes und der Phänomene. Und wir haben angefangen letztes Mal mit den ersten beiden der vier philosophischen Schulen. Wir haben kurz erwähnt, dass die Vaibhashika-Schule im Grunde eine Überschrift ist über vieles, worüber wir vorher schon geredet haben, nämlich die fünf Skandhas, die zwölf Glieder des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit, also das, was wir buddhistische Psychologie nennen. So, die Phänomene, die im Geist so ablaufen, einmal strukturell betrachtet als Struktursystem und zum anderen im Ablauf betrachtet so als Prozesssystem. Und dann haben wir geguckt, wie ist es denn mit der Wahrnehmung genau mit dem Geist? Wie entsteht Wahrnehmung? Was passiert da genau, wenn wir etwas wahrnehmen? Und da haben die Vaibhashikas ein relativ naives, direktes Modell gehabt und behauptet, Geist erkennt die Objekte. Und dann kam eine andere buddhistische philosophische Schule, dieser Tantrikas, die gesagt haben, das kann nicht sein, weil Geist und Materie oder Geist und Objekte von verschiedener Natur sind. Ja, die Objekte sind eben zusammengesetzt, sind äußerlich, sind schwer und haben gewisse Eigenschaften, aber sie sind nicht gewahr. Und Geist ist wiederum nicht, was eine Schwere hat oder eine Farbe oder eine Form, aber etwas, das sich von Farbe und Form gewahr ist. Also die zwei sind grundverschieden in ihrer Natur. Und wie kann jetzt Materie Geist erzeugen? Wie kann Materie Wahrnehmungen erzeugen? Und dann gab es dieses Repräsentationsmodell, wo dieser Tantrikas beschreiben, in der Interaktion von Sinnesorgan und Objekt entsteht ein geistiges Abbild des Objekts. Und das ist, was wir wahrnehmen. Ja, also ein Hörbewusstsein, ein Fühlbewusstsein, ein Sehbewusstsein. Und das ist sozusagen, was wir wahrnehmen, ist nicht das Objekt selber, sondern das geistige Bild, das aus der Interaktion von Sinnesorgan, Objekt und Bewusstsein entsteht. Und das klingt erstmal plausibel, aber es kam schon hier in der Runde jemand dahinter, dass dieser Tantrikas das eigentliche Problem, das sie aufgegriffen haben, nur geschickt versteckt, aber nicht gelöst haben. Ja. Bis dahin alle mitgekommen und bis dahin gibt es eigentlich noch keine Beunruhigungen, die einen schlecht schlafen lassen oder Streit am Frühstückstisch auslösen oder einen Herzinfarkt unter der Dusche. Die Sachen kommen heute. Ne? Aber gibt es bis dahin Rückfragen, Vertiefungen, Ergänzungen, Verwünschungen? Ist es nachvollziehbar? Ist eigentlich auch relativ kompatibel mit den kognitionswissenschaftlichen Modellen, die wir im Westen haben. Da arbeiten wir im Grunde heute auch mit Repräsentationsmodellen. Ne? Da haben wir dann auch diskutiert, ja, ist nicht eine Wahrnehmung eigentlich ein Elektronenschauer im Gehirn oder so. Ne? Dann haben wir das nochmal auseinandergenommen. Bis dahin Fragen?
Vielleicht kurz zur Historie. Ja. Sind das denn, das geht ja jetzt die Stufen noch weiter, sind das Schulen, die parallel sich gebildet haben, oder ist quasi die eine die Aufhebung der anderen,
ja, im dialektischen? Ja, also im Nalanda-Curriculum ist es so, dass wir diese vier Schulen nicht in der historischen Reihenfolge, sondern in einer didaktischen Reihenfolge haben, weil sie immer tiefer in das Verständnis einführen. Ne? Und historisch ist es anders, die Vaibhashikas waren tatsächlich ziemlich früh, die Satantrikas kamen später, Nagarjuna mit den Madhyamikas, die übernächstes Mal kommen, waren auch relativ früh schon, und die Chidamatras, um die es heute geht, die waren somit die spätesten. Ja, und die Shentong-Schule, die nach den Madhyamikas nochmal kommt, als Variante der Madhyamika-Schule, die werden wir so in 3-4 Wochen behandeln, die kam eigentlich erst zu der Zeit, als es damals schon nach Tibet rüberging. Ne? Also so mit Tilopa, Naropa und so weiter. Ne?
Naja, weil Nagarjuna war ja ziemlich früh.
Nagarjuna war sehr früh, ja, ja, schon 20. Jahrhundert oder so. Ne? Und das ist also keine historische Reihenfolge, es ist eine didaktische Reihenfolge. Ne? Er ist der Experte für die historische Reihenfolge. Und ich habe es am Kiwi eben nicht in dieser historischen Reihenfolge bei uns an der Kachi-Hochschule, sondern eben in der didaktischen Reihenfolge gelernt. Ne? Und da ergeben sich auch ein paar Differenzen in der Betrachtung dieser vier philosophischen Schulen, da werden wir es heute Abend auch von haben. Es gibt einmal die Darstellung, wie wir sie in der Kachi-Linie haben. Das ist eine Zusammenfassung der Nur-Geist-Schule, die heute Abend kommt. Die ist für uns nicht so bedeutsam, dass man die bis in alle Details dann ausdröselt. Es gibt aber andere buddhistische Traditionen, die mit den Inspirationen der Nur-Geist-Schule sehr viel genauer arbeiten. Und deswegen haben wir das auf zwei Abende eigentlich aufgeteilt, dass wir heute so den Schwerpunkt auf der Tachi-Betrachtung haben mit Ergänzungen von Johannes. Und nächstes Mal ist der Schwerpunkt sozusagen die Vertiefung der Nur-Geist-Schule, so wie wir sie in der Kachi-Linie eigentlich gar nicht vollständig übertragen, aber um zu verstehen, wie arbeiten denn andere buddhistische Traditionen, Zen und Huayan und so weiter, und warum ist es nützlich, das zu verstehen. Ne? Das ist so die Tiefenbohrung, die wir da machen. Ne? Beantwortet das die Frage?
Also Resümee ist eher, für mich ist es nicht so eine chronologische Entwicklung, nee, zu den eher radikaleren Konzepten.
Nee. Nagarjuna war so radikal, dass es radikaler nicht mehr geht. Ja. Und das aber schon im zweiten Jahrhundert, und die Chidamatrins sind nicht radikal. Aber sozusagen, um zum Nagarjuna hinzukommen, sind die Chittamatrins ein guter Zwischenschritt. Ne? Also es ist sonst... das ist eben eine lange Gründung. Ja.
Kannten die Chittamatrins, kannten die Nagarjuna gar nicht?
Doch, natürlich. Die sind ja als Antwort auf Nagarjuna entstanden. Also die haben sich mit den Madhyamikas gefetzt. Sie sind
wieder zurückgegangen.
Ein Stück weit ja, aber sie würden das anders begründen. Ja, ein Stück weit ja, aber sie würden es anders begründen. Sie werfen, aber das können wir erst behandeln, wenn wir die Madhyamikas hatten, die werfen den Madhyamikas Nihilismus vor. Ja, was man dem Buddhismus ja gerne mal vorwirft. Ne? Und
also man muss auch sehen, dass in Indien, also heute wird es oft so von Schulen gesprochen und Schulanhängern und so weiter, dass das nicht in dieser krassen Form in Indien gelebt wurde. Also schon gar nicht... jetzt was die Klöster betrifft, in den Klöstern galt die Sichtweise eigentlich, hatte keine große Bedeutung, sondern entscheidend war die Vinaya, die Ordensregeln. Also man hat sich organisiert nach den Ordensregeln und das waren die Unterschiede. Und innerhalb der Klöster oder auch Universitäten, die es gab, gab es individuell verschiedene Meinungen.
Ja.
Ja? Ja. Und die haben alle zusammengelebt. Ja. Das war nicht wie heute, da gibt es hier dieses Karma-Kakü-Zentrum und da hinten in der Waldstraße gibt es das Tibet-Haus und so weiter. Das war alles gemeinsam.
In Indien.
In Tibet war es schon anders.
In Indien war es schon anders.
Also ja. Als der Buddhismus dann aus Indien ausschwärmte sozusagen, sich ausgebreitet hat, da haben sich dann diese verschiedenen Schulen herausgebildet.
Ja. Ja.
Aber in Indien war das ein großes, noch gemeinsames.
Nalanda-Curriculum, das Wort Nalanda muss ich noch erklären, das ist die große buddhistische Universität gewesen, gab so eine Handvoll, zwei, drei ganz große, Nalanda war die größte in Nordindien, wo über 800 Jahre lang so die buddhistische Lehre in ihrer Ganzheit unterrichtet wurde und eben auch nicht nur bestimmte Schulen, sondern tatsächlich das ganze Spektrum des buddhistischen Wissens über 800 Jahre gelehrt wurde und im Jahr 1200 wurde das von muslimischen Seldschuken zerstört. Drei Monate hat es gebraucht, bis alle Bücher verbrannt waren. Ne? Also,
ja, und was ja auch faszinierend ist, diese indischen buddhistischen Universitäten waren so groß wie die heutige Freiburger Universität. Das heißt, die hatten bis zu 40.000 Studenten und die kamen aus ganz Asien, aus China, aus Indonesien, von Sri Lanka, überall her. Also das war schon ein Geistesleben und das im 5., 6. bis 8. und so weiter Jahrhundert, was in Europa bis heute völlig missachtet wird. Kein Mensch weiß davon, ne?
Doch, wir schon.
Wir, ja.
Wir versetzen uns jetzt mal in einen Unterrichtsraum in der Nalanda-Universität, sagen wir mal irgendwann im Jahr 800 Hirschenpirsch, da war so die Hochblüte von Nalanda, und erleben die Debatte zwischen einem Sautantrika-Vertreter und einem Chittamatra oder nur Geistvertreter, die darum ringen, was ist wirklich, wirklich. Was ist die letztendliche Wirklichkeit? Der Sautantrika hat, wie wir das letztes Mal gehört haben, seine Sicht dargelegt und jetzt kommt der Chittamatra-Vertreter und lockt den Sautantrika aus der Reserve. Er sagt, also diese Idee, da sind die Objekte, die bestehen am Ende alle zusammengesetzt aus letztendlich bestehenden kleinen Teilchen. Und da ist der Geist, der aus lauter aufeinanderfolgenden Geistmomenten besteht. Also die Behauptung des Sautantrikas, die kleinsten Teilchen sind wirklich, wirklich. Und die Geistmomente, die kleinsten Geistsekunden sozusagen oder Geistnanosekunden sind wirklich, wirklich. Und jetzt fragt der nur Geistvertreter folgende Frage. Also kannst du sicher sein, dass diese kleinsten Teilchen wirklich unteilbar sind? Nenn mir irgendetwas, das wirklich eins ist. Also nicht mehr teilbar, wirklich eins. Und da kann man jetzt kurz drüber nachdenken. Gibt es irgendetwas, von dem man weiß, dass es nur eins ist? Ja? Also alle Phänomene, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, sind nicht eins, sondern sind viele. Die sind zusammengesetzt aus vielen Teilen. Ja? Und auch makroskopischen Teilen. Also es ist nicht mal so, dass wir dafür die Atomphysik bemühen müssen, sondern wir sehen so schon, da gibt es ein linkes und ein rechtes, ein vorderes und ein hinteres, ein inneres und ein äußeres. Es ist also zusammengesetzt. Und jetzt kommt die buddhistische Kernspaltung. Man geht also auf die letzten kleinen Teilchen. Der Satantriker behauptet jetzt, ja, es gibt ein allerletztes, kleinstes Materieteilchen. Die behaupten sogar zu wissen, wie klein das ist. Ja, so im Bereich von 10 hoch minus 11 Zentimeter oder sowas. Und das sei das allerletzte, nicht mehr teilbare Teilchen. Und jetzt sagt der Shikamatrin Folgendes. Wenn es nur eins ist und nicht mehrere Dimensionen hat, kann es mit anderen Teilchen keine Beziehung eingehen und damit kann es keine großen Objekte bauen. Also wenn es mit anderen irgendwas macht, um daraus Objekte entstehen zu lassen, muss es ein Vorne und ein Hinten, ein Oben und ein Unten haben, ein Anfang und ein Ende, eine Mitte und ein Außenrum. Wenn es nur aus einer Dimension besteht, kann es mit anderen keine Interaktion haben. Es muss also aus mehreren Dimensionen mindestens bestehen. Und das ist die buddhistische Kernspaltung, die zu der These führt, man wird niemals ein allerletztes, kleinstes Teilchen finden können, weil immer wieder die Voraussetzung ist, dass es aus mehreren Dimensionen zusammengesetzt sein muss, um mit anderen interagieren zu können. Also ad infinitum wird man immer weiter teilen können. Und bisher ist es der Physik auch nicht gelungen, etwas zu finden, das nicht mehr weiter teilbar ist, sondern dann waren halt die Geräte noch nicht groß genug, mit denen man es versucht hat zu zertrümmern. Und dann kam die nächste Generation von Physikern, die mussten wieder Doktorarbeiten schreiben und Gelder einwerben. Dann wurden die Geräte noch größer und dann hat man das, was die Generation vorher für unteilbar hielt, für Atomos, dann doch wieder zerschlagen können. Und dann waren es die Protonen und jetzt sind die Quarks und so weiter. Also es geht immer weiter und am Ende zeigt sich, dass man so diese Idee von fester Materie sowieso nicht mehr, also das löst sich auf. Ja. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, der schwindelig macht. Wenn es eins nicht gibt, was ist dann viele? Wenn es eins nicht geben kann, kann es auch nicht viele geben. Ja, also die Behauptung, dass es da eine materielle Basis der Wirklichkeit gibt, diese Behauptung lässt sich nicht aufrechterhalten. Und jetzt kommt der Chittamatrin mit einer aufregenden These. In diesem Modell der Satantrikas, da gibt es ein äußeres Objekt und in der Interaktion von Objekt, Sinnesorgan und Bewusstsein entsteht ein geistiges Bild. Lassen wir doch einfach das äußere Objekt weg und ersetzen das dadurch, dass Geist die Fähigkeit hat, seine Erlebnisse selbst zu haben. So wie im Traum. Ja, im Traum brauchen wir keine Klangschalen und keine Lokomotiven und keine Flugzeuge als reale Objekte, sondern wir erleben irgendetwas, ohne dass es ein reales Objekt gibt. Also Geist hat die Fähigkeit, sozusagen mit sich selbst Kino zu spielen. Geist hat die Fähigkeit, Erlebnisse zu haben, ohne dass es dafür eine vom Geist unabhängige äußere Basis gibt. Und das ist die Essenz der Nur-Geist-Schule, dass sie unsere Erfahrungen erklärt als Geist, der mit sich selber spielt. Ja, und dafür muss man jetzt eine Fähigkeit einführen, die bei den 6 Bewusstseinsarten nicht beschrieben ist. Bei den 5 Skandhas haben wir ja gesagt, es gibt als subtilstes Skanda Bewusstsein. Und das eben in 6 Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Körperbewusstsein und eben 6. das Geistbewusstsein. Und im Chidamatra-System, im Nur-Geist-System sagt man, es gibt noch eine 7. und 8. Fähigkeit des Bewusstseins. Die 7. Fähigkeit ist unsere Gewohnheit, das ist sozusagen eine Unterart von Geistbewusstsein, alles, was wir erleben, durch die Brille eines Ego zu erleben. Man nennt es das verschleierte Bewusstsein. Ja, das ist sozusagen die Brille, mit der wir auf unsere Erfahrungen gucken, nämlich alles gefiltert durch die Vorstellung eines Ich. Ich erlebe das, mir passiert das. Und dann das 8. ist auch eine Unterart von Geistbewusstsein, nämlich die Fähigkeit von Bewusstsein, dass die Momente des einen Geistmoments zur Ursache werden für die Inhalte des nächsten Geistmoments. Wir hatten das schon mal, als wir über Karma gesprochen haben, die 12 Glieder des abhängigen Entstehens. Ja? Der eine Moment von Geist wird zur Ursache für den nächsten Moment und die Inhalte des einen Moments verursachen die Inhalte des nächsten Moments. Wenn man das mal so als eigene Fähigkeit beschreibt, dann kommt man auf das, was man Speicherbewusstsein oder 8. Bewusstsein nennt. oder Alaya-Bewusstsein mit Sanskrit-Wort. Und Speicherbewusstsein heißt es sozusagen, alles, was jetzt in diesem Augenblick aktiv im Geist passiert. Also wir reagieren auf es, wir stellen uns zu was, wir haben zu etwas irgendwie eine Empfindung, eine Haltung, eine Meinung, vielleicht sogar eine Aktion. Das erzeugt wieder Wellen, die ins Bewusstsein reinwirken, und diese Wellen wiederum bewirken, dass wir irgendwann wieder was erleben. Bewusstsein als mit sich selbst rückgekoppeltes System. Und wenn man das komplex genug denkt, dann kommt dabei raus, dass alles, was wir erleben, wir selber machen. Ja, also die Welt als Projektion eines komplexen, eines komplexen mit anderen verbundenen Bewusstseins. Es ist ja nicht so, dass das ein solipsistisches Extrem wäre im Sinne von, wir alleine projizieren die ganze Welt und die Welt gibt es nur in unserem Kopf oder in unserem Bewusstsein, sondern unser Bewusstsein ist ja in Abhängigkeit von anderen. Unser Ich ist ja nicht etwas, das wir wirklich selbst gemacht haben, sondern das ist ja entstanden aus Interaktion. Alle unsere Bewusstseine sind miteinander vernetzt. Ja? Unsere Ich-Illusion beruht darauf, dass wir von lauter anderen Eindrücke bekommen haben, die wir zu unserem Ich jetzt irgendwie vernetzen. Ja, also die, was wir von den Eltern bekommen haben, was wir von der Kultur bekommen haben, von den Lehrern bekommen haben, von den Freunden und so weiter. Die ganze Sozialisation, Enkulturation, alles das bezeichnen wir als Ich, aber es ist ja nicht wirklich Ich, sondern es ist vernetzt mit allem, in dem wir groß werden.
Und dieses, das heißt, nur Geist bezieht sich nicht nur auf den eigenen Geist, sondern sozusagen auf alle Geist.
Genau, und Geist. Beim Geist kann man wieder nicht sagen eins oder viele. Es gibt weder einen Geist noch viele Geister, weder eins noch viele. Mhm. Ja, sondern es gibt sozusagen die Möglichkeit zu. Ja, Geist ist der Raum, in dem Gewahrsein möglich ist. Ja. Aber da ist eben nicht nichts, sondern da passiert ständig was. Und unser individuelles Erfahren ist sozusagen ein aus ganz vielen Phänomenen sich zusammensetzendes, durch unser Ich-Bewusstsein zusammengehaltenes Strömen von Erfahrung. Und unsere Reaktion auf das, was wir jetzt gerade erleben, erzeugt dann wieder die nächsten Erfahrungen. Und es geht sehr tief, also nicht im Chitta-Matra-System, sondern später in den tantrischen Systemen wird dann beschrieben, dass sogar die Erfahrung von Festigkeit, die Erfahrung von flüssig, die Erfahrung von gasförmig, die Erfahrung von Dynamik, also von Energie und so weiter, dass das sozusagen von uns selber gemacht wird und dass das verbunden ist mit grundlegenden Haltungen im Geist. Ja? Die Erfahrung von Festigkeit zum Beispiel kommt so aus der gleichen Fähigkeit des Geistes wie Zorn, oder die Erfahrung von Wärme, von Dynamik kommt aus der gleichen Fähigkeit des Geistes, aus der Stolz kommt. Ja. Also alles, was wir erleben, ist nur Geist. So hat der Buddha tatsächlich mal in einem Sutra gesagt, die dreifache Welt ist nur Geist, und er meinte mit der dreifachen Welt Formbereich, also Begierdebereich, Formbereich und formlosen Bereich. Das haben wir mal kurz, als wir die sechs Daseinsbereiche besprochen haben, haben wir das mal kurz angesprochen. Also im Grunde alles, was einem durch Ich-Illusion vernebelten Geist an Welten zugänglich ist, ist alles nur Geist. Das ist erstmal ein atemberaubender Gedanke, aber er löst das Problem, was diese Tantrikas haben. Ja, er löst das Problem, dass es zwischen den Objekten und der Erfahrung keine Verbindung gibt. Weil die Objekte sowieso nicht außerhalb des Geistes existieren, sondern aus dem Speicherbewusstsein sozusagen heraus projiziert werden. Ja. Also wer den Film Matrix gesehen hat, fühlt sich jetzt vielleicht erinnert. Ja? Also da ist es auch so, dass die Leute in einer Welt leben, die tatsächlich nur Illusion ist.
Ja. Dieses Argument ist eben schwierig, sage ich mal, wo es jetzt kein Eins gibt. Da gibt es auch nicht vieles. Mhm. So, das ist wieder in dieser Dualität gedacht. Genau. Ja, und wir wollen eigentlich ist es ja ein Überspringen dieser Konzepte von Gegensätzen, die jetzt in der buddhistischen Sichtweise im Vordergrund steht, dass man nicht mehr so an diesem Konzept, an dieser Dualität festhält.
Genau.
Aber wenn Sie gerade mit diesen Argumenten kommen, ja, dann ist es wieder dieses Duale. Wenn es nichts Eins gibt, kann es auch nicht Vieles geben. Das ist wieder genau in dieser Dualität.
Gedacht. Nee, es sprengt sie doch.
Wie sollen wir sonst denken? Aber das ist klar.
Worum geht's? Also, wenn man Dharma praktiziert, geht es nicht darum, mehr Geld zu verdienen, überzeugender philosophisch argumentieren zu können, akademische Grade zu erlangen, sondern sich von der Ich-Illusion zu befreien, sich vom Leid zu befreien. Ja. Und
das Problem ist, dass der Materiebegriff so ganz, sage ich mal, aufgelöst.
An der Stelle ja.
Ja, und das ist doch für uns, also sage ich mal, also für mich jetzt eine schwierige Sache. Also ich habe das ja damals auch mit reingebracht mit dieser Quantenphysik, dass natürlich dieses Grobstoffliche für uns hier als greifbar zu erkennen ist, aber dass es auf anderen Ebenen sicher sehr viel diffuser ist, je tiefer wir gehen in den Ebenen, dann Strings und dergleichen uns als Konzepte von der Wissenschaft gezeigt werden, denn da können wir ja nicht mehr anfassen, ja, das ist ja nicht mehr gegenständlich, das kommt ja diesem Fluiden so nahe, diesem geistigen fast,
klar.
Trotz allem kann ich mich immer von dieser Materiewelt nicht lösen, ja, also in meiner Vorstellung. Also das ist nun gänzlich alles nur in der Einbildung sein soll. Das finde ich eben schwierig.
Ich würde also den Punkt mal stehen lassen, da musst du drauf antworten, aber das, was du vorher gesagt hast mit der Dualität, da machst du eine kleine Vermischung von zwei Begriffen oder zwei Vorstellungen. Dualität oder Dualismus ist nicht das gleiche wie das, was der Buddha als wechselseitig bedingtes Entstehen lehrte. Ja? Das haben wir ja dargestellt, das wechselseitig bedingtes Entstehen. Das heißt, alles ist in Beziehung zueinander und entsteht auseinander heraus. Das ist die Kernlehre des Buddhismus, Paticca Samuppada. Das ist aber nicht Dualismus. Dualismus heißt, dass alles getrennt ist voneinander. Und genau das hat der Buddha ja bestritten. Also das ist die Überwindung des Dualismus, dass die Dinge voneinander getrennt sind, sondern das eine braucht immer das andere. Also ich brauche das Du oder die anderen und links braucht rechts und hell braucht dunkel und so weiter. Es ist nicht trennbar. Aber es ist in einer Beziehung zueinander. Wenn Dualismus heißt, zum Beispiel im Abendland, in der ganzen abendländischen Philosophie, dann es gibt nur Geist oder es gibt nur Materie. Ja? Idealismus, Materialismus oder es gibt nur das Gute und es gibt nur das Böse und man hat auch dieses Ziel angestrebt. Ja? Und das ist Dualismus. Und es darf nur das Christentum sein und Islam ist böse oder umgekehrt. Und so, ja? Das ist Dualismus, dass man diese wechselseitige, bedingte Beziehung trennen will.
Ich glaube, eins war wichtig zu verstehen, worum es hier jetzt geht. Also es geht nicht darum, im Spiel von Samsara geschickter zu werden. Ja, also wenn man sagt, ja, wie soll man denn jetzt mit der Haltung im Leben stehen? Ja, wenn es darum geht, mehr Geld zu verdienen oder dickere Bücher zu schreiben, das war nicht das Ziel von Buddha. Das Ziel von Buddha ist Befreien. Und klar, wenn man sich von Illusionen befreit, wenn man Werte hat, wenn man sozusagen die Welt weniger persönlich nimmt, dann steht man schon auch stabiler und unerschütterlicher im Leben, aber für andere Ziele. Ne?
Und dieser Materiebegriff, dass ich mich jetzt davon so ganz lösen soll, im Begreifen dieser Theorie, dieser Anschauung, das ist, also ich mit dieser Quantenphysik, das hat mich sehr, ich habe mich damit beschäftigt, ein bisschen in den letzten Monaten und auch mit diesem Multiversum, was ja eigentlich auch beschrieben wird, dass es Vertreter in der Physik gibt, die sagen, es ist gar nicht mit dem Urknall und es könnte ganz anders auch sein und dass eben neben uns eine Dimension ist, die wir nicht wahrnehmen können, weil uns die Wahrnehmungsbedingungen fehlen. Wir haben diese Organe nicht danach Also es ist auf jeden Fall, sind Physiker, die nicht unbedingt, sage ich mal, auf der Wurstsuppe daher kommen, die durchaus auf Kongressen und so weiter sprechen. Es gibt da Vertreter, die sagen, eben diese Wirklichkeit, die da ist, die ist durchaus vieldimensional und wir können sie gar nicht erfassen. Aber diese Dimensionen, wenn es die solche geben sollte, sind ja dann auch was Materiehaftes.
Das ist die Frage. Was ist eigentlich Materie? Ja. Ne? Aber grundlegend widerspricht es alles nicht der buddhistischen Idee von grundlegender Offenheit des Seins, sondern im Gegenteil, das bestätigt es ja. Ja? Und die Frage kommt später bei Nagarjuna auch noch mal wieder und am Ende stellt sich raus, der Begriff Materie ist eine Zuschreibung. Ja? Die Dualität zwischen Materie und Geist ist auch nur eine Zuschreibung. Ja? Was letztendlich wirklich, wirklich ist, so viel sei schon mal vorweggenommen, lässt sich mit Worten nicht sagen. Ja? Sondern es ist der Erfahrung zugänglich, aber eine Erfahrung, die sich von Worten befreit hat. Und das ist sozusagen der Weg der vier philosophischen Schulen, dass wir die Konzepte, die groben Konzepte erstmal sprengen. Ja? Also wir haben jetzt schon mal das grobe Konzept gesprengt, dass da draußen die Materie und hier drin der Geist ist. Ja? Wir nehmen gerade ein subtileres Konzept. Und Nagarjuna wird uns auch dieses subtilere Konzept noch sprengen. Und selbst Nagarjuna kommt in die Gefahr, wieder Konzepte zu bilden, und das wird dann auch wieder gesprengt. Ja, und am Ende sitzt man da und hat kein Konzept mehr in der Hand und plötzlich in diesem Augenblick von, wo man kein Konzept zur Hand ist, wahrzunehmen, was ist denn wirklich, wirklich befreit von Konzepten, das hilft. Ja, darum geht's. Ja. Ich komme wieder zurück zum Chitamatra-System. Also das ist schon mal eine ziemliche These, mit der man mal eine Woche schwanger gehen kann, um zu testen, wie fühlt sich die Welt an, wenn alles Geist ist. Ja. Das ist interessant. Ja. Und damit bleiben die aber nicht stehen, sondern die gucken dann genau hin, wie entsteht denn diese Erfahrung, wie ist sie strukturiert. Und was können wir aus diesem subtileren Konzept für den Weg zum Erwachen, für das Überwinden von Leid lernen? Und da gucken sie dann hin und sehen, dass unsere Erfahrung sozusagen drei unterschiedliche Ebenen hat. Die drei Aspekte oder die drei Naturen, in den verschiedenen Texten wird es verschieden angesprochen. Der oberflächlichste Aspekt von Erfahrung ist die Ebene von Zuschreibung. Wir sagen Klangschale und wir sagen Klöppel und wir sagen Wecker und so weiter. Und wir hatten es letzte Mal schon davon, da haben die Sautantrikas schon mit aufgeräumt, dass es eben keine Klangschalen, keine Wecker, keine Klöppel, keine Vasen sind, mit denen wir zu tun haben, sondern funktionierende Phänomene und unsere Begriffe davon nicht wirklich wirklich sind. Ja, wir haben unterschieden zwischen Zuschreibung und funktionierendem Phänomen. Und dass die miteinander nichts zu tun haben. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Kuhheit. Ja? Also die allermeiste Zeit unserer Wahrnehmung sind wir aber mit den Begriffen beschäftigt. Ja? Und da ist schon spannend, mal wegzukommen. Und in der Meditation üben wir nichts anderes, wenn wir auf den Atem meditieren, dann meditieren wir auf jeden Augenblick von Atmen und nicht auf den Begriff von Atmen. Wir meditieren auf die unmittelbare Erfahrung von Atmen. Ja? Es geht uns nicht darum, von Atmen irgendeine Vorstellung zu haben, jetzt muss er blau sein oder grün und jetzt muss er lang sein oder kurz. Und wir haben da wenig Vorstellung drüber, was wir zu atmen haben und ist auch gut so. Sondern es geht um das Gewahrsein im gegenwärtigen Augenblick von Atem. Und es ist kein Begriff, sondern da geschieht was. Da wird etwas erlebt. Immer wenn wir gegenwärtig sind, im Augenblick, wo wir jetzt gerade sind, in dem Augenblick, wo jetzt gerade ist, dann sind wir in einer Wahrnehmung nicht von Begriffen, sondern von dem, was wir wirklich gerade erleben. Ja? Und das ist die zweite Ebene, die nennt man den abhängig entstandenen Aspekt. Und am Atmen kann man es gut beschreiben. Also damit wir Atmen erleben, braucht es Bedingungen. Ja, es braucht einen Körper, es braucht Luft. Es braucht auch das Gewahrsein, das sich jetzt auf das Atmen einlässt, um das überhaupt zu erleben. Ja. Und da steckt eine relative Wirklichkeit drin. Also diese Erfahrungen, ne, so wenn man eine Klangschale hört oder sie auf den Kopf kriegt oder irgendwas passiert, da ist eine relative Wirklichkeit drin. Das sind die funktionierenden Phänomene der Satantrikas. Ja? Die sind immer im gegenwärtigen Augenblick. Etwas, was in der Zukunft ist, ist kein funktionierendes Phänomen, sondern nur Zuschreibung. Das ist unsere Erwartung, unsere Projektion, was da sein könnte. Ist auch nur Begriff. Oder was in der Vergangenheit war, ist auch kein funktionierendes Phänomen. Was in der Vergangenheit war, ist auch nur Zuschreibung. Ja? Das, was jetzt gerade hier ist, das ist funktionierendes Phänomen und das ist unmittelbare Erfahrung und das ist dieser abhängig entstandene Aspekt. Und da liegt schon mehr Wirklichkeit drin als nur in dem zugeschriebenen Aspekt. Unsere Begriffe sind eigentlich nur Spielkarten, ja, mit denen wir so rumpokern. Ja. Aber sie sind nicht die Phänomene selbst. Wir sind nicht in der Wirklichkeit, wenn wir in Begriffen sind. Ja. Wir sind dann in der Wirklichkeit, wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, bei dem, was jetzt gerade geschieht. Dann sind wir in dem, was wirklich ist, bei den funktionierenden Phänomenen, bei dem, was wirkt. Das ist der abhängig entstandene Aspekt. Also das, was wir jetzt gerade erleben, ja, wenn wir es unmittelbar erleben, Licht, Geräusche, Farben, ja, dann das ist der abhängig entstandene Aspekt. Und in der Sicht der Chittamatra-Schule kann man dann nachverfolgen, wie aus dem Speicherbewusstsein, und da gibt es dann verschiedene Unterschulen, die den Prozess dann verschieden beschreiben, wie sozusagen aus dem Speicherbewusstsein der Augenblick von Erfahrung erzeugt wird. Ja, wie das, was jetzt im Augenblick erlebt wird, aus dem Speicherbewusstsein heraus sozusagen hochpoppt. Ja, und die haben wir dann am Kibi nicht weiter unterschieden, da haben wir die Begriffe mal gelernt. Da gibt es dann zum Beispiel so eine lustige Schule, die nennt sich Halbe Eierschule. Ja. Das werden wir dann nächstes Mal wahrscheinlich aufklären, wenn wir da in die Details gehen. Ich weiß nicht, Johannes, ob du das vorgehabt hast. Mhm. Da gibt es dann verschiedene Modelle, wie genau das Speicherbewusstsein jetzt diese Erfahrung hervorbringt. Die halbe Eierschule nur zur Erklärung, die behauptet, wenn man ein Ei längs teilt, dann ist die rechte Hälfte die linke. Und so ist sozusagen das Hervorbringen von Erfahrung und das Wahrnehmen von Erfahrung wie die zwei Hälften eines Eis. Ja. Aber da gibt es auch noch andere Schulen, die dieses anders beschreiben. Das sei aber mal dahingestellt, das ist schon buddhistische Tiefenpsychologie. Aber wirklich ist dieser Aspekt aus buddhistischer Sicht noch nicht, weil er nicht letztendlich wirklich ist, sondern abhängig von Bedingungen. Etwas, das abhängig von Bedingungen ist, existiert nicht aus sich selbst heraus. Es existiert ja nur, weil dies und jenes zusammenkommt. Ja? Alles, was wir mit den Sinnen erleben, ist abhängig entstandener Aspekt. Geht gar nicht anders, ja? Weil die Sinne ja schon eine Bedingung sind. Ja? Gibt es denn etwas im Geist, das wirklich, wirklich ist? Ja? Gibt es da etwas, wo man sagen kann, das ist immer da? Das braucht keine Bedingung, um da zu sein. Und da geben die Chittamatrins eine interessante Antwort. Da sagen sie, was immer da ist, das ist die Tatsache von Gewahrsein an sich. Und die nennen das absolute Präsenz, diesen dritten Aspekt. Ja? In jedem Aspekt von Gewahrsein ist immer dabei, dass es Gewahrsein ist. Und was ist die Natur von Gewahrsein? Das ist eben sich von etwas gewahr zu sein und sich beim Gewahrsein des Gewahrseins gewahr zu sein. Das nennt man dann Eigenbewusstheit. Und dieser Aspekt, sagen die Chittamatrins, sagen die Nur-Geist-Vertreter, der ist immer da. Ja, also man kann schlicht keine Wahrnehmung haben ohne Gewahrsein, ohne diese absolute Präsenz, die sozusagen die Grundlage bildet, die immer da ist. und es gibt keinen Moment von Gewahrsein, der sich beim Gewahrsein nicht des Gewahrseins bewusst ist. Aus dieser Eigenbewusstheit entsteht sogar die Ich-Illusion, weil sie missverstanden wird. Ja, das siebte Bewusstsein ist sozusagen, dieses Ego-Bewusstsein ist Ausdruck des Missverständnisses von Eigenbewusstheit. Ja, weil sich der Geist beim Bewusstsein bewusst ist, seiner selbst bewusst ist, kommt die Ich-Illusion zustande. Ja.
Das hat schon einen Sinn mit der Wirklichkeit, die absolute Präsenz. Mhm. Weil das ist das, was du tatsächlich selber erfährst. Mhm. Wenn du wirklich im Gewahrsein bist, dann bist du in der Präsenz,
ja,
und in der Wirklichkeit, wo es nicht irgendeinen Zweifel mehr gibt, mhm, wo es auch keinen gibt, also kein Ich in dem Sinn mehr gibt. Mhm. Aber es ist einfach wirklich.
Ja.
Und du spürst die Wirklichkeit. Ja. Es gibt nichts Wirklicheres wie das dann.
Ja.
Und ja, von in der Welt der Erfahrung, also nicht von Begriffen, Objekten, mhm, sondern der Welt der Erfahrung, ist das wirklich das Wirkliche.
Mhm. Ja.
Einfach von der Erfahrung her.
Ja.
Man kann es natürlich jetzt noch so deuten oder so deuten und dann wieder anfangen, wieder mit Begriffen drüber zu spielen. Mhm. Aber von der Erfahrung her ist es eigentlich nur wirklich fertig.
Ja, genau. Und Mahamudra-Lehrer würde jetzt da noch weitergehen und anleiten dazu, noch genauer in diese Erfahrung zu gucken, um sozusagen noch mehr zu entdecken. Ne? Aber ja, so ist es.
Ja. Aber bist du nicht ständig präsent? Das ist doch eigentlich was, was man in der Meditation vielleicht erfahren kann, mhm, oder vielleicht mal kurzfristig, aber wirklich jetzt angenommen, ich bin wütend und schreie, mhm, jemand an oder habe Angst und mache irgendwas Besonderes, oder eigentlich vielleicht 90% aller Tätigkeiten laufen doch ohne dieses Bewusstsein eigentlich ab. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Also, wenn man sich hinterher daran erinnern kann, dann ist bewiesen, dass ein eigenbewusster Aspekt dabei war. Sonst könnte man sich gar nicht erinnern.
Aber nicht in dem Moment. Also, wenn ich jetzt. Wenn
also, ich der hast, ist überdeckt. Ich
zum Beispiel oder
ja.
So, dann will ich einfach nur schnell dieses
Müsli, ja,
gegessen,
ja,
haben, damit ich zur Arbeit kann.
Ja, ja.
In dem Moment bin ich mir jetzt überhaupt nicht bewusst des Essens zum Beispiel.
Nee, nee, man ist nicht dessen gewahr, aber die absolute Präsenz, diese Eigenbewusstheit ist schon immer mit dabei. Auch wenn die im Moment überdeckt ist sozusagen durch Vorstellungen, oh, jetzt muss ich aber schnell los und Erwartungen und Ängste und alles Mögliche. Ja. Wie gesagt, wir bewegen uns weit über 90% in den Begriffen, in den Zuschreibungen. Und die haben ja überhaupt keine Realität. Ja. Also insofern sind wir sowieso verloren, ja, weil wir uns die ganze Zeit nur mit den Spielkarten beschäftigen, statt mit dem, worum es wirklich geht. Ja. Aber trotzdem ist selbst beim Zuschreiben, es ist ein Akt, den das Bewusstsein erzeugt und vollzieht. Ja? Und Bewusstsein geht nicht ohne Eigenbewusstheit.
Ja? Ja, ist das aber nicht einfach Descartes, Dualität. Ich denke, also bin ich, weil es ist nicht so differenziert vielleicht, aber letztlich
ist es doch... Ja, eben, das ist der Unterschied. Descartes ist ein gutes Beispiel dafür, wie man das Eigenbewusstsein missverstehen kann, ne? Die Eigenbewusstheit missverstehen kann. Ne? Ich erlebe mich als seiend, wäre sauberer ausgedrückt gewesen. Ja? Da steckt noch die Möglichkeit drin, sich zu irren in dem Erlebnis. Ne? Oder ich interpretiere mein Sein als ich. Das wäre genauer gewesen. Ja.
Descartes hat doch völlig recht. Ich denke und deswegen habe ich die Illusion,
okay, von mich.
Sonst ohne Denken hätte ich die Illusion von mich.
Nein, also
ohne mit Begriffen denken.
Genau. Ja,
ohne konzeptionell denken.
Ja.
Gibt es ja kein Ich. Ne?
Das kann ich jetzt noch anders formulieren. Weil ein Ich denkt, denkt es, es sei.
Ja. Wie ist das dann beim kleinen Kind?
Aber wenn es gar kein Ich gibt und kein Denken, dann gibt es auch das Ich.
Doch, auch ein kleines Kind hat Eigenbewusstheit. Kind
hat ja diese Symbiose noch von der Mutter, genau, und sieht sich ja nicht als getrennt an.
Eben, genau.
Na, das eben ist ein symbiotisches...
Das Kind denkt nicht.
Nee, aber es hat trotzdem Eigenbewusstheit. Also es unterscheidet, wann es ihm gut geht und wann es ihm schlecht geht. Und es will nicht, dass es ihm gut geht, es will nicht, dass es ihm schlecht geht, es will, dass es ihm gut geht. Das ist sozusagen Ausdruck von Eigenbewusstheit.
Es hat kein Konzept von einem Ich.
Es hat kein Konzept, noch kein gelerntes Konzept von einem Ich. Es hat ein angeborenes Konzept von einem Ich im Sinne von, es sorgt dafür, dass es ihm gut geht, so gut es geht. Und wenn es halt schreiend ist, bis jemand was tut. Ja? Mhm. Aber das tut es schon. Mhm. Ne?
Das wäre ja dann eigentlich aber auch überlebensinstinkthaftes.
Ja, ja, natürlich. Das ist die Funktion vom angeborenen Ich. Mhm. Ja.
Also ganz naive Frage, was wäre denn mit Babys? Sie haben diese ganz pure Präsenz, aber die können darüber nicht reden.
Ja, ja,
oder
ja,
nicht
ja.
denken, weiß es nicht.
Ja,
genau. Ja. Die fühlen doch ganz genau, tut mir das jetzt gut, habe ich Hunger, habe ich nicht. Also ja, das, was du ja meintest. Also ja. Die können es zwar noch nicht denken, aber die fühlen das ganz genau. Und die fühlen auch die Atmosphäre, ist Mama jetzt... Verspannung oder
ganz, ganz viel jetzt. Genau. Die fühlen
es, bringen es. Das ist dokumentiert.
Sind
irgendwelche
Psychologen, die das.
Ja, das ist aber überhaupt nicht
zentriert. Nee, ich meine, wenn man ein Kind beobachtet, dann siehst du das.
Ja, ja,
Kind fühlt etwas und drückt es aus. Ja, wenn es in
die Form zuschreit. Ich meine, nee. Das ich habe, ist, hier wird irgendwas postuliert, die absolute Präsenz, die real ist. Mhm. Und alles, was sich da oben drauf setzt oder was sich daraus entwickelt. Wird in Frage gestellt, wird als Konzept oder Zuschreibung interpretiert. Mhm. Warum ist das eine wahr oder real, das andere
nicht? Ja. Also der Buddha hat nichts dazu gesagt, wie Babys erleben. deswegen, das sind jetzt hier tatsächlich... Bitte?
Im Abhidhamma gibt es eine ganze Menge. Die Buddhisten haben sich vor 2000 Jahren schon intensiv mit Kinderbewusstsein und Erfahrung beschäftigt.
Da weiß ich jetzt nichts drüber, aber ja, der Buddha selber hat etwas dazu gesagt.
Der Buddha nicht, aber im Abhidhamma.
Ja, ja. Also...
Das ist aber, erstaunlich, also wie sehr genau die Kinder beobachtet haben.
Ja, ich gebe ihm aber recht, unsere Wissenschaft schafft Konzepte. Und das gibt sie auch selber zu, indem sie sagt, sie kann nicht Wahrheit erzeugen oder sicheres Wissen, sondern nur Theorien oder Hypothesen. Und es stimmt auch, also wenn wir sagen, wir haben psychologische Erkenntnisse, das sind, also so ehrlich ist Wissenschaft heute, dass sie sagt, das ist eigentlich, es sind Konzepte, es sind Zuschreibungen. Also das ist also die Beobachtung ist richtig. Ne? Genau. Ja. Wir haben, also bei den Konzepten gibt es allerdings solche, die mit denen man auf relativer Ebene Erfolg oder Misserfolg haben kann. Und das gilt sowohl in der buddhistischen Logik als auch in der wissenschaftlichen Logik. Da gelten die gleichen Kriterien. Also wenn mit einem bestimmten Konzept ein Ziel verfolgt wird und das Ziel wird erreicht, dann ist es auf relativer Ebene stimmig. Aber jedes Konzept hat eben eine Reichweite und darüber hinaus nicht. Und da sind auch buddhistische Logik und Wissenschaftstheorie einig. Ne? Aber wieder zurück. Also diese drei Aspekte, zugeschriebener Aspekt, abhängig entstandener Aspekt und absolute Präsenz. Und dann wird noch beschrieben, was passiert, wenn man ein Buddha wird, wenn man sozusagen die Ich-Illusion verliert. Zuallererst verliert man sozusagen das Gebundensein an diesen zugeschriebenen Aspekt. Man durchschaut diese Leerheit der Zuschreibungen. Man durchschaut das Bedingtsein des Abhängigen und man ruht in dieser absoluten Präsenz. Also man ist nicht mehr mit der Ich-Illusion befangen und hängt in diesen Zwängen und Selbstdynamiken dieser zugeschriebenen und abhängigen Aspekte, sondern man ruht in dieser absoluten Präsenz. Das zeichnet einen Buddha aus und deswegen sagen die Chittamatrins, die da nicht nur den zweiten Lehrzyklus interpretieren, sondern auch den dritten Lehrzyklus, in dem die Rede ist von der Buddha-Natur, jedes fühlende Wesen hat immer diese absolute Präsenz als Grundlage jeder Erfahrung und wenn das die Erfahrung eines Buddha auszeichnet, dass er in dieser absoluten Präsenz ruht, dann hat jedes fühlende Wesen Buddha-Natur. Also jedes fühlende Wesen hat prinzipiell die Möglichkeit, ein Buddha zu werden. Weil in jedem Augenblick von Erfahrung diese absolute Präsenz zugrunde liegt. Ja. Also in jedem Augenblick von Erfahrung ist diese absolute Präsenz sogar präsent. Sonst wäre sie nicht absolut präsent, wenn sie nicht immer präsent wäre. Ja. Die ist die Grundlage für jede Erfahrung. Also steckt in jedem Moment von Erfahrung schon sozusagen Buddha-Geist oder Erwachen versteckt drin.
Wo er jetzt recht hat, ist, dass man das, aber dass das nicht absolut ist. Und damit macht man daraus ein Ding wieder, etwas Ewiges und Unzerstörbares, ja, Unvergängliches. Ja.
Das ist die Kritik der Madhyamikas an der Jitamatra-Schule. Die kommt erst noch, aber tatsächlich die Behauptung der Jitamatra-Schule, die absolute Präsenz ist letztendlich wirklich. Ja. Und das ist jetzt erstmal eine These. Ja, das ist eine These. Und die wird jetzt unterstützt von deiner Erfahrung. Ja? Wenn man sagt, also wenn man in der Meditation beim Atmen ist, man erlebt den abhängigen Aspekt, ja? Man erlebt jeden Augenblick von Atmen und man erlebt aber dazu noch das Gewahrsein des Gewahrseins. Also man beobachtet nicht nur das Atmen, sondern man beobachtet auch noch das Gewahrsein beim Gewahrsein. Man wird sich der Eigenbewusstheit gewahr. Ja? Das ist schon eine starke Erfahrung. Ja? Und das ist auch ein Durchbruch. Also wenn man das erfährt, dann entsteht eine Unerschütterlichkeit, weil man erlebt, dass dieses Eigenbewusste in jedem Augenblick von Erfahrung präsent ist und das hilft, Abstand zu schaffen von der Eigendynamik der Zuschreibung und von der Zwanghaftigkeit des abhängigen Aspekts. Ja? Weil diese Eigenbewusstheit ist etwas Verlässliches. Darauf kann man immer, also kann man immer wieder zurück. Ja.
Ja. Das betrifft aber eben die Welt der Erfahrung.
Ja.
Also des Geistes als Erfahrung und mit der Zielrichtung zum Erwachen. Mhm. Um Autos zu bauen oder Flugzeuge oder die Küche zu putzen oder sonst irgendwas, gelten die normalen Sachen. Dazu ist das nicht, das ist nicht die Zielsetzung. Ne? Ja. Deswegen darf man das nicht vermischen.
Ja.
Sonst kommt man irgendwo total konfus. Ne? Also man darf das jetzt nicht. Nicht deswegen ist das Auto weg, mit dem ihr dann nach Hause fahrt oder sowas. Oder so, sondern ihr könnt euch durchaus noch reinsetzen und damit rumfahren. Ne?
Mhm. Also. Ja, wir hatten es ja vorhin auf der Ebene der Zuschreibung, gibt es sozusagen funktionierende Zuschreibungen und nicht funktionierende. Ne? Und auch da muss ich mich bewegen, wenn ich in Samsara irgendwas erreichen will. Ja? Also. Und in Samsara will ich schon was erreichen, wenn ich Suppe essen will. Ja. Da muss ich auf der Ebene von Zuschreibungen funktionieren und unterscheiden, welche Suppen sind giftig und welche sind nahrhaft und so weiter. Ja.
Aber das hat der Begriff Zuschreibung, das klingt immer so, als wäre das ja gar nicht wirklich. Genau. Ja. In dem Sinne der Erfahrung oder des Geistes ist es natürlich richtig. Mhm. Aber in dem Sinn unseres normalen Lebens,
ja,
ist es natürlich, ist die Suppe natürlich wirklich, du wirst, ne?
Ja, genau.
Solange du nicht im Gewahrsein bist.
Ja. Ich möchte auch langsam,
ja.
Was ich angekündigt habe, eine andere Version vorstellen, der Sichtweise.
Kann ich dazu Hans noch was sagen?
Ja.
Also ich habe halt irgendwie Bedenken, dass man dann wieder in so eine Qualität kommt, wo man dann Dharma praktiziert und im normalen Leben quasi wie ganz normal wie irgendjemand sonst funktioniert. Und das kann es ja auch nicht sein, oder?
Also es gibt einen netten Zen-Spruch, der sagt, wenn man noch nicht Dharma praktiziert, dann sind Berge Berge und Flüsse Flüsse und Suppe ist Suppe. Dann fängt man an und plötzlich hören Berge auf Berge zu sein und Flüsse hören auf Flüsse zu sein und Suppe hört auf Suppe zu sein. Und wenn man dann eine Weile praktiziert hat, dann sind Berge auch wieder Berge und Flüsse wieder Flüsse und Suppe wieder Suppe. Aber anders. Ne.
Ja. Lass mich mal jetzt noch ein bisschen mehr Verwirrung reinbringen. Oder auch anders darauf hinweisen, was ich doch für sehr wichtig halte, dass das, wie du es darstellst, dass das die Karma-Katsyu-Sicht ist, ja? Die du von Kipi gelernt hast. Mhm. Es gibt aber andere, auch tibetische Schulen, die es ganz anders lehren. Und es gibt nicht nur tibetische Schulen, es gibt auch Mahayana-Schulen, die es völlig anders sehen. Und es gibt die Indologie als Wissenschaft und die beschreibt es auch anders. Und das sollte man jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und da werden auch einige, wenn man das betrachtet, einige Probleme, die jetzt hier entstanden sind, werden geklärt. Also das ist eine Möglichkeit, buddhistische Geschichte und Philosophien, verschiedene philosophische Schulen zu beschreiben. Wenn man jetzt aber untersucht, historisch daran geht und die Quellen zur Hand nimmt, ja, also es ist ein didaktisches System. Wenn du aber als Wissenschaftler daran gehst und nimmst die Quellen vor, nimmst die Geschichte vor, kriegst du eine ganz andere Darstellung. Die sieht nämlich so aus. Der Ursprung dessen, was der Buddha gelehrt hat, seine Hauptkritik, war ja die, dass es kein dauerhaftes, unabhängiges, ewiges Selbst gibt. Ja? Also dass die Funktion, die Illusion oder die Vorstellung, besser gesagt, die Vorstellung von einem festen Ich oder Selbst oder einem substanziellen Kern der Persönlichkeit, also was dann im Abendland heißt, eine ewige Seele, dass das nicht gibt. Sondern, dass es nur Prozesse gibt, Bewusstseinsprozesse, Geistesprozesse, aber auch körperliche Prozesse, die die Vorstellung von einem Ich erzeugen. Ja? Und das bestätigt die ganze heutige moderne Psychologie und Psychotherapie und so weiter. Dass das Ich eine Vorstellung ist, also ein Konzept, eine Idee, die aber aufgrund bestimmter Vorgänge, die durchaus erfahrbar sind, ja, und real sind, nämlich wie Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen und so weiter, eine Basis haben, ja. So, und also das, diese Anatta-Lehre, das war der Ausgangspunkt. Und dann hat der Buddha, um das zu begründen, hat er gesagt, guckt euch doch nur mal das, was ihr für ein Ich haltet, genau an. Dann seht ihr nämlich, dass es verschiedene Aspekte hat. Und das war die Lehre von Skandhas, von den Skandhas, ja. Also es hat körperliche Aspekte, es hat den Aspekt der Empfindung, den Aspekt der Wahrnehmung, den Aspekt der Gestaltung oder Gefühl oder Emotion, wie man es nennen will, und den Aspekt des Bewusstseins oder Selbstbewusstseins. Also fünf verschiedene Aspekte, die diese Vorstellung von Ich beinhalten. Dann hat er gesagt, und weiter hat es sechs weitere Aspekte, nämlich den der Sinnesempfindungen und den des Denkens. Sinnesempfindungen heißt also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken. Alles das macht unsere Vorstellung vom Ich aus. Aber jetzt nicht nur vom Ich, sondern auch von den Dingen. Ja, also auch die Dinge haben diese fünf Aspekte, also die fünf Skandhas und die sechs Sinneswahrnehmungen. Ja, wir haben wenn wir jetzt die Lampe nehmen zum Beispiel, da sehen wir Licht und Formen und Farben, vielleicht dann den Hintergrund, der blaue Decke und so weiter. Also wir haben diese verschiedenen Aspekte, wenn ich diese Lampe oder diesen Leuchter wahrnehme. Ja? Aber das Ich, das setzen wir dazu. Ja? Also da ist nur ein Prozess von Wahrnehmung und dann sage ich hinterher, ich bin das, der das wahrnimmt. Aber das ist nur eine Idee, eine Vorstellung, die entsteht aus diesem Wechsel, aus dieser Wechselbeziehung. Ja? So, und das war die Lehre von Buddha zu seiner Lebenszeit. Und dann kam noch die Lehre von Paticca-Samuppada dazu. Die haben wir schon betrachtet, die will ich jetzt nicht nochmal ausführen, die will ich nur erwähnen, die ist noch sehr, sehr wichtig. So, und dann ging man jetzt nach Buddha weiter und hat gesagt, hat das genau untersucht und vor allem durch Meditation untersucht und hat festgestellt, da gibt es ja noch viel, viel mehr Aspekte. Das Bewusstsein hat unglaublich viele, was man dann später nennt, Geistesfaktoren. Also eben zum Beispiel bestimmte eine bestimmte Qualität von Gedanken. Also beispielsweise, ganz primitiv, ich bin wütend oder Wut ist da oder Trauer oder Gelassenheit oder Mitgefühl und so weiter und hat dann praktisch Listen aufgestellt, was es da alles für geistige oder Bewusstseinsphänomene gibt. Und daraus sind dann verschiedene Schulen entstanden, die dann so eine Art Listen oder Tabellen aufgestellt haben. Und die einen haben dann gesagt, das sind 70 verschiedene Aspekte, die anderen haben gesagt, nein, 100. Und der Theravada ist am weitesten gegangen, der hat gesagt, es sind 180. Und das ist die sogenannte Abhidhamma-Schule. Ja? Also man hat sowohl das Ich, also das Subjekt, das betrachtet, wie die Objekte, die betrachtet werden, hat man immer feiner aufgeteilt. Aber das ist keine Atomtheorie. Das ist der große Irrtum, wenn man das als eine Atomtheorie sieht, sondern es sind psychische, geistige und Aspekte. Also es wird zusammengesehen, sowohl körperliche Phänomene wie Gefühlsphänomene wie geistige Phänomene. Und auch wenn man die Khandhas betrachtet, sieht man ja, dass das nicht getrennt ist voneinander. Ja? Also das Rupa, Körper und Vijnana, Geist, das ist ein Spektrum. Das ist nicht, da ist die Materie, da ist der Geist als Gegensatz, sondern es ist ein Spektrum vom Körperlichen zum Geistigen. Ja? Und das Gleiche dann auch mit den ganzen, mit diesen feineren Unterteilungen, die ganzen Dhammas, wie man das jetzt nennt, Dhammas oder Dharmas. Ja? Also die Wirklichkeit zeigt sich als ein großes Spektrum, wie ein Farbenspektrum oder wie ein Regenbogen von verschiedensten Arten von Phänomenen, aber ohne dass da ein Bruch oder eine Trennung dazwischen ist, sondern Geist geht in Materie über und Materie geht in Geist über. Und von daher ist diese Behauptung, ich komme gleich zu dir, dass der Geist nicht fähig ist, Objekte wahrzunehmen, ist einfach, stimmt nicht. Ja, das ist so nirgendwo gelehrt worden. Das sagt
doch aus der Schule. Nee. Also das sind keine Katschu-Texte, das sind Texte von Dignaga und Dharmakirti und das sind Texte von den Sautantrikas, die genau diese Diskussion führen. Und sehr wohl
gibt's eine andere Diskussion.
Und da gibt es sehr wohl auch Beschreibungen dieser Partikellehre, dass es heißt, die Vaibhashikas und die Sautantrikas gehen von kleinsten Geistmomenten aus und von kleinsten Partikeln. Doch. Aber nein, das klären wir mal unter uns. Das ist eine gelehrte Frage.
Nee, das ist eine wichtige Frage.
Ich kann dir die Texte zeigen. Ne?
Weil nämlich du damit eine Spaltung, du führst nämlich wirklich einen Dualismus ein. Einen Dualismus ein, wo es plötzlich nur noch Geist gibt und die ganze Materie ist plötzlich nicht mehr da.
Ja. Und da behaupten lediglich westliche Indologen, dass das in der buddhistischen Lehre so nicht wäre. In der buddhistischen Lehre, also so wie ich sie kennengelernt habe und nicht nur von Kiwi, sondern alle tibetischen Linien, so wie ich sie kenne und auch andere, so wie ich sie kennengelernt habe, verstehen die nur Geistschule genau so.
Ja, aber sie missverstehen es.
Ja gut, wenn die Indologen behaupten, sie verstehen es besser als die buddhistischen Traditionen, da wäre ich jetzt skeptisch. Jetzt
lass mich mal ausreden. Es gibt nämlich, das Problem ist dir das, dass du dich nur auf die Chittamatra-Schule beziehst. Mhm. Die Chittamatra-Schule ist, das habe ich letztes Jahr, vor einem Jahr schon mal ganz ausführlich dargestellt, die Chittamatra-Schule ist eine Unterschule der sogenannten Yogacara-Schule. Und die Yogacara-Schule hat verschiedene Sichtweisen, das heißt, es gibt mehrere gleichzeitig gültige Konzepte in der Yogacara-Schule und es gibt ganz ein Riesenspektrum von vielen verschiedenen Schriften, die unterschiedliche Meinungen haben.
Okay,
ja. Und man kann nicht jetzt die ganze Yogacara-Schule auf eine Unterschule reduzieren. Das ist falsch. Ja? Du kannst nicht sagen, alle Yogacharas haben Chittamatra gelehrt. Mhm. Das stimmt nicht. Es gibt andere, die haben genau das Gegenteil gesagt.
Ja, und das stimmt.
Muss man erwähnen.
Und da nehmen wir tatsächlich diesen Ausschnitt und sagen, aus didaktischen Gründen, um sozusagen zu Nagarjuna hinzukommen, nehmen wir dieses Chittamatra-Modell raus und haben diese anderen Yogacara-Lehren quasi unter Tisch fallen lassen.
Das stimmt. Genau. Ja. Aber du kommst auch zu Nagarjuna, wenn du den anderen Schulen folgst. Das ist überhaupt kein Problem. Also es ist sogar so, und ich habe deswegen auch extra den Nagarjuna-Text mitgebracht. Also es gibt eine hervorragende Übersetzung von zwei Indologen von der Uni Mainz. Die ist in den 90er Jahren rausgekommen. Und da übersetzen sie diesen Text von Nagarjuna und da zeigen sie immer wieder auf, wo Nagarjuna welche der Schulen anvisiert. Sozusagen, ob die Vaibhashika-Schule oder die Sautrantika-Schule oder andere Schulen, worauf er diese Argumentation richtet. Und das Entscheidende ist dabei, dass, was er argumentiert, ist, dass wir keine Dualismen auch bauen dürfen, ja, und vor allem keinen Körper-Geist-Dualismus. Genau das sagt er nämlich.
Ja,
das
heißt,
eine Aussage, alles ist Geist, ist nach Nagarjuna falsch. Das ist unhaltbar.
Aber das wäre jetzt die Chittamatta.
Das ist die Chittamatta.
Ja, das ist die Chittamatta. Eine These mal.
Ja, ja. Also ich wollte ja einfach mal so eine Woche vergehen lassen und man erlebt mal eine Woche lang die Welt als nur Geist und freundet sich damit an und guckt, was damit los ist. Tatsächlich gibt es aber eine beunruhigende Nachfrage. Hier wurde sie nämlich schon gestellt. Wir sind ja immer schon ein bisschen schneller, als Didaktik des Kurses vorsieht. Woher kommt die Sicherheit, dass absolute Präsenz absolut ist? Und da könnte man jetzt mit Nagarjuna fragen, und das ist dann auch die nächste Stufe. Präsenz bedeutet ja Präsenz von etwas. Gewahrsein bedeutet ja Gewahrsein von etwas. Ja, wenn absolute Präsenz absolut ist, braucht sie dann nichts, dessen sie sich gewahr ist? Oder ist es nicht so, dass jedes Gewahrsein abhängig davon ist, dass es sich gewahr von etwas ist? Die Chittamatta-Schule hat hier tatsächlich eine Schlagseite, dass sie sagt, Geist, also auf hier diese absolute Präsenz, das gibt es wirklich, wirklich und es ist nicht abhängig von etwas anderem. Und dann würde man sagen, Geist ist ja nur dann Geist, wenn es eine Wahrnehmung ist, wenn etwas erfahren wird. Was erfährt denn absolute Präsenz, wenn sie von nichts anderem abhängig ist? Und da kommen die Chittamattins mit einem rhetorischen Trick und sagen, ein Messer braucht sich nicht selber zu schneiden, ist trotzdem ein Messer, eine Lampe braucht nicht noch anderes anzuleuchten, die ist selber hell, ja? Und dann kommt Nagarjuna und sagt, also Geist, der nur Geist zum Inhalt hat, also Geist, der sich selbst erfährt, also das ist unlogisch, das ist tautologisch. Ja, also Geist ist dadurch definiert, dass es eine Erfahrung von etwas ist. Bewusstsein oder Gewahrsein ist Bewusstsein von etwas oder Gewahr von etwas. Also ist es doch wieder abhängig, es kann nicht absolut sein. Genau. Das ist die berechtigte Kritik, wo man dann sagen muss, da muss man nochmal tiefer graben.
Eben. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass diese Kritik nicht erst bei Nagarjuna, der ja viel früher gelebt hat, aufgekommen ist, sondern bereits innerhalb der Yogacara-Schule selber. Mhm. Ja. Und im Grunde will ich, wie soll man sagen, eine Rehabilitierung der Yogacara-Schule, indem ich sage, die war nicht blöd und die war nicht illusionär oder hat irgendwelche Einseitigkeiten vertreten, sondern sie hat sich selber kritisiert und hat diese Fehler durchaus erkannt. Sie brauchte eigentlich Nagarjuna gar nicht, weil sie diese Einseitigkeiten selber erkannt hat. Und insofern hat Nagarjuna, wie gesagt, der sowieso früher gelebt hat, und den sie auch ja gekannt haben, wie soll man sagen, er hat es nur bestätigt. Ja? Also, oder die dann Nagarjuna wieder aufgegriffen haben, wie Chandrakirti, die haben eigentlich bestätigt, dass beide recht haben. Also dass sowohl die Madhyamika-Schule recht hat, wie auch die Yogacara-Schule recht hat. Und deswegen ist für mich die Yogacara-Schule auf derselben Ebene wie die Madhyamika, also was jetzt noch kommt, also in den nächsten Wochen. Ich kann das nicht als Stufe sehen, ja, das eine ist schlechter oder besser als das andere oder höher, sondern ich sehe es so, dass die Yogacara-Schule ist eine erkenntnistheoretische Schule, und Nagarjuna ist eine ontologische Schule, genau wie wir es im Westen, in der westlichen Philosophie auch unterscheiden. Also ontologisch heißt, es geht um das Sein, um die Begriffe. Und erkenntnistheoretisch heißt, es geht um das Bewusstsein. Ja, einmal Sein, einmal Bewusstsein. Und die ergänzen sich gegenseitig. Und sind insofern, wenn man sie zusammen sieht, auch eine unglaubliche Fülle und Bereicherung.
Ja. Und das ist eine Entwicklung, die tatsächlich in der späten Phase stattgefunden hat in Indien, dass sich sozusagen Madhyamika und Yogacara so gegenseitig hochgetrieben haben zu einer Ergänzung, auf der dann später Huayan-Buddhismus und Zen und so weiter aufsetzen. Genau. Also da wird das Chittamatra-Modell nicht verworfen, sondern aufgeklärt. Ja. Also an dieser Präsenz ist schon was dran, also auch wenn die Madhyamikas jetzt da das kritisieren, das rüttelt nicht an der Erfahrung, ne? Da ist schon was dran. Aber deswegen habe ich auch gesagt, Mahamudra-Lehrer würde jetzt da noch weiter bohren. Ja. Dahinter kommt noch mehr.
Mhm. Noch ein kurzer Satz noch dazu. Ja. Warum dieser Begriff Chittamatra, oder der heißt ja, der Geist ist Maß. Also Chitta, Geist, und Matra heißt das Maß. Es gibt ein griechisches Wort dafür, das Geist, der Geist ist das Maß aller Dinge. Also die Griechen waren da auch zum Teil nah dran. Also, aber es wurde so interpretiert, nicht der Geist ist Maß, sondern alles ist Geist. Mhm. Und das ist gefährlich. Ja? Es gibt noch einen anderen Namen, nämlich Vijnanavada, und das heißt die Schule des Bewusstseins. Aber was damit gemeint ist, ist das, was du vorhin mehrfach gesagt hast. Yogacara heißt die, die Yoga oder Meditation praktizieren. Ja? Und wenn du Meditation praktizierst, dann ist natürlich alles, was du erfährst, ist Erfahrung im Geist. Nirgendwo anders. Ja? Du erfährst im Geist, nur der Geist kann was erfahren. Und das ist absolut richtig. Und das wollten sie untersuchen. Aber wenn man jetzt sagt, weil ich es im Geist erfahre, deswegen gibt es nur Geist, dann fällt man wirklich in ein Loch rein. Und das bestätigt dann auch, du kannst nicht die Materie leugnen. Das ist völliger Unsinn. Ja? Denn dann mit allem, was wir hier zu tun haben, haben wir mit Materie zu tun. Ja?
Ja, das ist sozusagen, wie ich jetzt von der Lehrerin, die weiß ja, dass Ayatema für mich eine Bedeutung hat, sie spricht von der Marktplatzebene.
Ja.
Dieser relativen Ebene, auf der wir uns zwangsläufig immer bewegen. Es gibt ja auch diesen Begriff Mara, Welt, Essen. Mhm. Ja. Es ist ja nicht, dass wir diese Welt quasi jetzt von uns und Askese und weg davon, diesen Sinn sein, sondern nee, im Gegenteil, Welt, Essen, das gibt diesen Begriff, ich weiß nicht, ob er bekannt ist.
Finde ich mir jetzt nicht, aber ja.
Genau, ist ja eigentlich, dass man das durchaus also erfährt und lebt, ja. Dann gibt es natürlich die Tugendregeln und. Was ich sagen wollte, es ist ja nicht, aber es wäre mir für mich schon wichtig, dass zwischen den Schulen und so weiter zum Verstehen, wenn ich einmal sage, die relative Ebene, also die, in der wir leben, auf der wir uns bewegen, nach welchen Maßgaben auch immer, die wir uns selber setzen, Werte und dergleichen, aber ist für mich wichtig, ist es denn aber in der unabhängig von dieser relativen Ebene doch durchaus diese Geistebene, die die eigentliche
Das wäre
für mich wichtig.
Das wäre aber ein Fehler jetzt. Ja, du würdest nämlich genau diesen Dualismus wieder aufbauen, nämlich dass das Materielle ist sozusagen untere Ebene und das Geistige ist obere Ebene.
Oder als Hintergrundsebene.
Was nochmal ganz wichtig ist zu sehen, Geist und Materie sind westliche Begriffe, abendländische Begriffe, die aus unserer philosophischen Tradition stammen. In den buddhistischen Sprachen gibt es diese Begriffe gar nicht. Es gibt weder einen Begriff für Materie noch einen Begriff für Geist, sondern die Begriffe sind Nama, Rupa. Und Nama heißt Name oder Bezeichnung oder Konzept. Und Rupa heißt Form und Farbe. Das heißt sinnliche Erfahrung. Und sinnliche Erfahrung ist nicht Materie, sondern das ist das, was die Sinne wahrnehmen. Ja? Das sind die buddhistischen Begriffe. Und es wird immer gesagt, in der ganzen Lehre des Buddha, Nama und Rupa kann man nicht trennen. Die gehören zusammen. Wenn ich eine Tasse sehe, dann hat die einen materiellen oder körperlichen oder sinnlichen, richtiger gesagt, Anteil. Und sie hat eine Bezeichnung, nämlich Nama. Der Name, Tasse. Ja? Oder Tee oder was auch immer. Ja? Es hat immer diese zwei Aspekte, die kann ich aber nicht voneinander trennen. Also ist Nama und Rupa nicht zwei völlig voneinander trennbare Dinge, sondern es ist das Ergebnis einer Erfahrung.
Was ist denn
Leerheit? Also, genau. Ja. Leerheit ist was ganz anderes. Leerheit ist nicht Geist, ja? Sondern sowohl das körperliche, Nama, Rupa, wie auch das geistige ist leer. Beides.
Vielleicht sollte man statt Leerheit gelegentlich mal den Begriff Offenheit verwenden, dann wird es verständlicher. Und dann wird auch klar, dass relative und absolute Ebene, also relative Wahrheit, die gegenseitige Bedingtheit der Phänomene, absolute Wahrheit, sie sind grundlegend offen, dass man die voneinander nicht trennen kann. Das hatten wir hier vor ein paar Wochen mit dem Herzsutra. Leerheit ist Form, Form ist Leerheit, Leerheit und Form untrennbar. Oder jede Form ist offen. Und Offenheit an sich gibt es auch nicht. Offenheit kann sich nur ausdrücken darüber, dass irgendwas passiert. Also Offenheit ist Form. Form und Offenheit untrennbar. Und deswegen ist relative und absolute Ebene untrennbar. Also es ist nicht so, da ist die vordergründige Scheinwelt und dahinter die wahre Welt, sondern in jedem Augenblick ist höchste Wirklichkeit präsent. In allem, was geschieht, ist höchste Wirklichkeit präsent. Also die Offenheit des Seins ist in jedem Augenblick präsent.
Ja, ich wollte dir noch was dazu sagen, und zwar, wenn wir die relative und die höchste Ebene, wenn wir das hören, also die Worte, lassen wir mal die Worte sein. Es geht immer darum, das Ungeborene zu beobachten, aus was es entsteht. Und das ist dann diese Offenheit, diese Leerheit. Und da wird auch ganz oft gerne im Vergleich genommen, eine alte Frau, die auf den Mond zeigt, aber man schaut auf den Finger. Das sind dann die Texte. Aber es gilt das Non-Duale, was nicht begreifbar mit Worten ist, mit Sprache, mit Ausdruck, dass man das vermittelt. Aber es ist nur Werkzeug, und deswegen sollte man das auch nicht zu ernst nehmen, weil es halt eine Erfahrungssache ist. Du kannst nicht beschreiben, was aus dem Ungeborenen entsteht. So. Aber das versucht man halt mit Worten.
Ja, auf jeden Fall sollte man nicht in den Fehler verfallen, dass es nämlich platonische Philosophie und nicht buddhistische gleichsam das Absolute dem Geist zuschreiben oder den Geist dem Absoluten und die Materie dem Relativen. Das ist einfach nicht buddhistisches Lehre, sondern beides ist absolut und relativ, könnte man sagen. Sowohl die sinnlichen Erfahrungen, die brauchen wir nämlich. Ohne sinnliche Erfahrung können wir überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Ja? Wir tauschen ja nicht von Geist zu Geist aus. Es ist ja nicht so, dass wir alle hier schweigend sitzen und wir schicken uns sozusagen unsere Gedanken in eure Köpfe rein. Sondern wir müssen reden, damit ihr das hört und dann wiederum in Geist umsetzt.
Obwohl es buddhistische Lehrer geben soll, die auch über solche...
Es gibt solche Fähigkeiten, aber über die verfügen wir hier nicht. Also brauchen wir körperliche, sinnliche Kontakte. Ja.
Da war noch eine Frage. Ja, jetzt gerade Stichwort buddhistische Lehrer. Also mir ist jetzt nicht mehr ganz klar, inwieweit ihr beide jetzt quasi aus so einer Essenz, Gesamtschau, Resümee argumentiert oder schulintern. Also dann will sagen, die Repräsentanten von bestimmten Schulen, weil die beiden Meinungen, also die beiden Sichtweisen, sagen wir mal, die sind ja jetzt doch, gehen ja noch ziemlich auseinander.
Also ich habe hier quasi eine didaktische Sichtweise präsentiert, der stufenweise Weg hin zum Verstehen der Natur des Geistes. Und da sind wir von einem dualistischen Modell der Sautantrikas und Vaidashikas jetzt zu einem Modell gekommen, das behauptet, den Dualismus zu überwinden, indem es einfach die Vorstellung von Materie als getrennt von Geist zurückweist. Indem das Modell sagt, alles, was wir erleben, wird mit irgendwelchen Labels beklebt. Und eins dieser Label ist eine ganz große Kategorisierung, nämlich Materie. Alles, was wir sinnlich erleben, wird mit der Zuschreibung Materie identifiziert. Und es sei ein Fehler, das sozusagen als getrennt von Geist zu betrachten. Ja? Stattdessen ist alles, was wir Materie nennen, am Ende Erfahrung. Ja? Und dann können wir sozusagen diese Trennung zwischen Geist und Materie weglassen. Das ist, worauf das Chittamatra-Modell hinausläuft. Ja? Wir werden uns unserer Zuschreibung bewusst. Wir werden bewusst, dass es unterhalb der Ebene der Zuschreibung die wirklichen Erfahrungen gibt, die unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen, ja, der abhängig entstandene Aspekt. Und darunter gibt es die Tatsache, dass bei jedem Augenblick von Erfahrung das Gewahrsein und das Gewahrsein von Gewahrsein immer dabei ist, immer präsent ist. Und das ist sozusagen jetzt ein pädagogischer Schritt, um so diese Frage von, ist Materie jetzt drin oder draußen, um das zu überwinden. Und was Johannes vertritt, ist sozusagen eher so eine Hubschrauberperspektive, so, aha, das ist jetzt sozusagen innerhalb eines bestimmten philosophischen Netzwerks eine bestimmte Darstellung, die zu einem bestimmten Zweck entworfen wurde und gelehrt wurde. Und dann gibt es aber eben noch andere Darstellungen und die sind eben in anderen Traditionen verwendet worden. Und es hat alles immer den Zweck, uns zu befreien von einengenden Konzepten. Ob es jetzt Yogacara oder Chittamatra ist, ob später Nagarjuna ist, es hat immer den Zweck, so unser Kleben an Konzepten zu lösen.
Ja. Das ist nicht ein bisschen ironisch.
Ja.
Das heißt, ich versuche mich von Konzepten zu befreien und baue hier ein Universum von unterschiedlichen Konzepten auf.
Ja.
Ich würde sagen, streite mich darüber, aber ist das nicht eine rein intellektuelle Übung jetzt, Schulen zu entwickeln und zu sagen, ich habe Recht und ich habe Recht. Ja.
Das hat aber große Konsequenzen für die Praxis, für den Alltag und die Gesellschaft, ja. Also um ein Beispiel zu bringen, warum alle Religionen, alle Philosophien gehen so vor, ja, also im Abendland, die abendländische Philosophie entwickelt auch nur Konzepte, seit von Thales bis heute. Ja. Es gibt ein schönes Beispiel vom Buddha, warum man auch nicht anders vorgehen kann. Ja. Er sagt, stellt euch vor, da sitzt ein Mann im Gefängnis, ja, und er sitzt aber zu Unrecht im Gefängnis und es gibt Leute, die wollen ihn daraus befreien. Wie geht das? Sie können zumindest miteinander kommunizieren und sich absprechen. Und jetzt kommt einer von außen und hat eine Garnrolle. Ja? Eine Garnrolle mit kleinen Faden, schmeißt es über die Mauer rüber. Ja? Der drüben fängt die Garnrolle auf. Und jetzt bindet der von außen eine Schnur an diese Garnrolle. Der zieht und zieht die Schnur hoch. Das wäre sozusagen... In dem Fall ist es vom feinen Konzept zum dickeren Konzept und dann noch dickeren Konzept. In unserem Fall ist es jetzt umgekehrt. Jedenfalls, der zieht die Schnur, dann bindet er ein Seil an die Schnur und dann hat er das Seil drin, klettert hoch, der andere zieht ihn raus und ist befreit. Ja? Oder also man muss sich gleichsam mit kleinen Mitteln oder Schritten, mit schrittweiser Befreiung muss man sich aus dem Gefängnis rausholen. Und das geht nur mit feinen Konzepten und groben Konzepten.
Also
grobe Konzepte werden durch feine Konzepte.
Das ist genau der Weg. Welches nehme ich jetzt? Ja, also wenn man...
Welches reißt.
Ja, also deswegen sind wir hier im Katschü-Zentrum, weil hier die Katschü sozusagen Didaktik präsentiert wird. Und weil wir da aber entdeckt haben, dass es einfach klug ist, sich ehrlich zu machen und zu sagen, das ist nicht die einzige Sichtweise, es gibt noch andere. Und weil Johannes sich so gut auskennt, es einfach ein Spaß ist mit ihm zusammen und das uns alle bereichert, nehmen wir neben die didaktische Sichtweise der Katschü immer gelegentlich auch mal wieder die Hubschrauberperspektive und zu sehen, wie machen es andere Traditionen. Das Prinzip ist aber immer das Gleiche. Auch bei den anderen ist das Prinzip, die groben Konzepte durch subtile zu ersetzen, die subtile durch noch subtilere zu ersetzen und am Schluss, es kommt sowieso die Praxis, aber am Schluss ist es so, dass man merkt, dass man mit den Konzepten nicht weiterkommt. Man kriegt immer wieder Neues und man merkt, so ganz trifft es auch wieder nicht. Ja? Es ist schon näher dran, aber man kommt nicht ganz ran. Oder um ein anderes Beispiel zu verwenden, um hier ein Nichts reinzumachen, also ein Loch, brauche ich etwas, nämlich einen Bohrer. Ja, und der muss sogar massiv sein, ja, damit da ein Nichts reinkommt, ein massives Etwas da reinschrauben und wieder rausziehen. Und im Grunde macht Vaibhashika, Satantrika, Chittamatra und Madhyamika nichts anderes, als dass es Bohrer sind, die unsere Konzepte anbohren.
Genau, es gibt sogar ein Beispiel vom Buddha dazu, und zwar aus der Holzbauweise von Schreinern. Wenn ein Pflock in einem Balken drin ist, ja, wie kriege ich den raus? Durch einen anderen, feineren Pflock und hau den raus. Ja. Ja, ich brauche also ein feineres Instrument, um das Gröbere zu beseitigen.
Aber am Ende kommt man ohne Meditation nicht weiter. Das ist auch wahr. Und das ist der Punkt, dass man mit diesen philosophischen Schulen die eigenen Irrtümer, Verwirrungen, Fehlläufe sozusagen in der Meditation verhindern kann, dass man sich selber nichts vormacht in der Meditation. Und es gibt den Weg, wo man sehr eng durch den Lehrer begleitet wird, durch die Meditation, wo der Lehrer die Rolle übernimmt, einen vor Fehlern zu bewahren. Und wenn man so nah am Lehrer nicht ist oder wenn man selbstständiger sein will, man schafft es nicht ohne Lehrer, aber man kann, je mehr man selber versteht, umso weniger eng muss die Begleitung durch den Lehrer sein. Dann reichen dann hier und da Hinweise, hier und da kluge Fragen. Wenn man aber von der buddhistischen Philosophie null Ahnung hat, dann muss man fast täglich den Lehrer, muss man ihm fast auf dem Schoß sitzen. Und es gibt beides. Und das heißt nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Es gibt beides. Nur haben wir hier nicht so viele Lehrer, bei denen wir auf dem Schoß sitzen können. Von daher.
Ja, das ist auch eine Begründung, warum überhaupt buddhistische Philosophie gelehrt wird. Damit wir nämlich nicht ständigen Lehrer brauchen. Wenn wir es begriffen haben, verstanden haben, dann haben wir den besten Lehrer in uns.
Dann sind wir auch selbstständiger. Also jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, ohne Meditation geht's nicht. Dann probieren wir es gleich. Wir sitzen nochmal mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken. Und wir üben, im gegenwärtigen Moment gewahr zu sein, indem wir in jedem Augenblick von Atmen gewahr sind. Während wir des Atmens gewahr sind, ist gleichzeitig das Irgendwas noch durch den Kopf schwirrt und das ist die Ebene der Zuschreibung, die Konzepte, die Begriffe, das Besorgtsein von morgen, das Verärgertsein von gestern. Und die Zuschreibung verlassen kann man, wenn man wirklich ganz wach, ganz präsent ist im gegenwärtigen Augenblick von Atem. Und dann stelle ich wie vorhin die Frage, was ist es, was da gewahr ist? Versuchen wir, des Gewahrseins gewahr zu sein. Das Phänomen von Präsenz an sich, von Gewahrsein an sich, das in jedem Augenblick mit dabei ist, wenn wir etwas erleben. Selbst wenn dieses Gewahrsein des Gewahrseins, wenn absolute Präsenz noch gar nicht endgültig absolut ist, so ist doch die Fähigkeit, dieses Eigenbewusste wahrzunehmen, ein Schlüssel. Das ist nämlich verlässlich. Das ist was, was nicht vorbeigeht. Was immer wir erleben, der Charakter von Bewusstsein, ist immer dabei, sonst könnten wir es gar nicht erleben. Und da lohnt sich weiter zu forschen. Was ist dieses Gewahrsein? Und wie immer vergegenwärtigen wir zum Ende den Buddha, der über all dies sehr ausführlich mit seinen Schülern gearbeitet hat, der seine Schüler angeleitet hat, das eigene Gewahrsein zu erforschen, bis sie es durchschaut haben und erwacht sind. Und es ist genau der Sinn von dem Mantra, mit dem er jetzt Segen gibt, dass uns diese Forschung auch gelingt, dass wir das Gewahrsein durchschauen und erwachen. Das Mantra heißt auf Deutsch übersetzt, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theata om gate, gate, para gate, para sam gate, bodhisoha. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha zu jedem persönlich kommt und den Segen gibt, dass uns dieser Weg gelingt. Und das Versprechen, dass die Methoden wirken und dass, wenn wir beim Dharma bleiben, uns das Dharma auch nicht verlassen wird. Theta om gate, gate, para gate, para sam gate, bodhisoha. Und er gibt den Segen noch ein drittes Mal und wir denken dabei an all die Wesen, denen wir werden helfen können, wenn uns etwas gelungen ist. Die sind alle virtuell hinter uns und hoffen darauf, dass wir es gut machen. Und der Buddha gibt seinen Segen, damit es gelingt. Theata om gate, gate, para gate, para sam gate, bodhisoha. Die beste Art, sich beim Buddha zu bedanken, ist praktizieren. Wir wünschen, dass alles Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber weiterbringt, sondern allen Wesen hilft, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Das Erwachen in die Natur des Geistes. Dann danke fürs Dabeisein heute. Und wieder die Einladung, oben gibt es 1050 Buddha-Bücher, davon ein halber Regalmeter Yogacara und Chittamatra-Schule. Wer das vertiefen will, ist herzlich eingeladen, dann gehen wir hoch und ziehen mal aus dem Regal, was wir da anzubieten haben.